Ja, liebe Geschwister, unser heutiger Predigtext aus Römer 2, der wird euch in eine Krise führen. Das hat der Text an sich, das hat Paulus ganz bewusst so auch gemacht. Und bevor wir diesen Text uns anhören, ein paar Gedanken vorneweg, damit wir den Zusammenhang besser haben. In Kapitel 1 hat Paulus unter anderem ja die Verderbtheit der Heidenwelt gezeigt. Hat er dieses ganze Sündenkatalog dort aufgezählt, was die Heiden alles da treiben und machen für diese Gottlosigkeit und ist dahingegeben dann in die Sünde. Das war kennzeichnend für diese Heidenwelt auch in Rom. Nun haben wir ja gehört, auch durch die Predigt von Benny und von Alvin, dass die römische Gemeinde ja zusammengesetzt war aus Juden und aus Heiden. Und wenn wir jetzt alle aus so gut situierten Hause sind und einen gewissen religiösen Background haben und es kommt hier so eine Gruppe von Hippies rein, die irgendwo auch was mit dem Glauben am Hut haben und sich dazusetzen, dann kommt eine Spannung auf in der Gemeinde. Ne? Wir sind doch die Guten. Und so haben sich auch die Judenchristen in Rom besser gefühlt. Denn die Verderbtheit der Heiden, das haben wir ja nicht nötig, haben wir nicht gemacht. Diese Überheblichkeit kann zu Spaltung führen. Und deshalb begegnet Paulus hier in dem heutigen Text ganz klar in diesen Ausführungen, dass der religiös selbstzufriedene Mensch, der aufgrund seiner Tradition, seiner Schriftkenntnis und der Beschneidung und was es sonst noch alles gibt, sich besser fühlt als die anderen, dass das nicht geht in der Gemeinde. Okay, könnten wir jetzt sagen, dieser Text an die Römer, wir sind keine Juden, wir sind keine Heiden, ja, wir sind zwischen bekehrte Heiden, ne? Geht uns nichts an, gehen wir gleich zu Römer 3, ist viel bequemer. Stimmt, Römer 3 ist nachher bequemer, aber vorher kommt Römer 2, so steht es in der Schrift. Und die Gedankenwelt der Juden damals und der Judenchristen, ist uns das so fremd? Wir stehen doch auf Gottes Seite. Er muss die böse Welt richten und verdammen. Aber wir sind ja besser. Mit uns muss Gott zufrieden sein. Wir können die anderen zurechtbringen, belehren, bekehren. Wir sind die Guten. Wir haben Jesus, wir haben den Gottesdienst, wir haben die Taufe, das Abendmahl, wir halten stille Zeit, haben Gebetszeiten. Das sollte uns doch der Vater im Himmel doch einfach auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ihr seid tolle Leute. Wir werden hier, genau wir, dieser Text geht ja an Gläubige, nicht an Ungläubige, wir, frommen, religiös geprägten, werden hier in diesem Text angesprochen. Diese Römer sind auch heute hier bei uns, nicht nur bei uns, sondern vielleicht auch in mir. Haben wir Römer in uns, in diesem Sinne? Denkt ihr mal, wenn wir so schnell mit Leuten zeigen, hey, du da, seht ihr das? Drei Finger zeigen auf mich. Das ist ein komischer Typ. Drei Finger auf mich. Das heißt also, wenn der kommt, bin ich dreifach komisch. Ne? Prüfen wir uns selbst. Aber jetzt hören wir in den Text mal rein. Ich nehme nicht das ganze Kapitel 2. Es gab zwei Möglichkeiten. Ich nehme das ganze Kapitel 2. Das war meine erste, sind 6 Seiten, ist aber auch geworden. Erster Stil der Predigt. Aber dachte ich, da fehlt die Tiefe. Dann gleiten wir nur drüber. Wir machen nur die Hälfte heute. Deshalb lese ich Römer 2, 1 bis 16 uns mal vor. Nach der neuen Luther-Übersetzung. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, weil du genau dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil der Wahrheit entspricht gegenüber denen, die so etwas tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe tust, dass du dem Urteil Gottes entkommen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weißt nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst du dir nur selbst den Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der dann jedem nach seinen Werken geben wird. Denen, die mit Geduld in guten Werken nach Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit streben, ewiges Leben. Aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit ungehorsam sind, aber der Ungerechtigkeit gehorchen, Ungnade und Zorn, Trübsal und Angst über die Seelen jedes Menschen, der Böses tut, zuerst über die Juden und auch über die Heiden. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der Gutes tut, zuerst den Juden und auch den Heiden. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn die ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und die unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz gerichtet werden. Denn nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn die Nationen, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was dem Gesetz entspricht, dann sind diese, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, weil sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen es ihnen bestätigt. Dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Die sich besser fühler, sind gerichtsreif. Das sind so diese ersten vier Verse hier, horchen wir nochmal rein. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du andere richtest, verdammst du dich selbst, weil du dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die solches tun, und du tust dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld, Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zu Buße leitet? Ein spannender Text. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen. Wie tut es doch gut uns, wenn wir auf der Seite der Guten stehen? Wenn wir auf der Seite stehen, die auf die anderen zeigen können und sagen, schaut euch die und die und die an, wie schlimm die sind. Aber ich? Wie gut tut es, wenn wir Ankläger spielen dürfen, ne? In der Heiligen Schrift aber ist interessant, dass nur einer wirklich als Ankläger dort auftritt, im Alten wie im Neuen Testament. Das ist Satan. Überlegen wir uns, wie oft wir dem Satan die Arbeit abnehmen, indem wir andere anklagen. Tolle christliche Eigenschaft, ne? Oder? Dort ist das Job-Sharing falsch aufgeteilt. Unser Auftrag ist nicht Anklage. Wie sagt es noch Jesus in dieser Geschichte mit der Ehebrecherin? Wir kennen das ja. Oder die Pharisäer, die Ehebrecherin hinholen und sagen, ja, die hat Ehebruch verschüttet. Oder sagt Jesus zu ihnen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer ohne Sünde ist, der darf die anderen anklagen. Und das ist das, was hier in diesem Text heute steht. Darum, o Mensch, womit willst du dich denn entschuldigen? Indem du andere anklagst. Du selbst tust doch dasselbe auch. Stimmt doch gar nicht, oder? Wir haben noch nicht gemordet und nicht Ehe gebrochen. Das kommt ja alles nachher noch mal vor. Wir sind doch die Guten. Ein kleiner Auszug aus Lukas 18 dazu. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, ein Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand fern ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Merken wir, wie dieser Text, den Paulus jetzt hier den lieben Leuten in Rom schreibt, wie der doch aktuell wird für uns auch. Wir kennen noch einen anderen Bericht aus der Bibel. Da kriegt David Besuch von Nathan, seinem Haus- und Hofpropheten. Und Nathan erzählt ihm auch so eine Geschichte und sagt: Du, David, da ist in meiner, habe ich gehört, ein Mann, der hatte viele Schafe. Und er kriegt Besuch und sein Nachbar hatte nur ein Schaf. Und jetzt hat er Besuch gekriegt, waren die Schafe zu schade, seine eigenen, hat er das vom Nachbarn genommen und hat es geschlachtet. David, was soll man mit dem Mann machen? David wird erbost. Diese Geschichte ist im 2. Samuel nachzulesen. Dieser Mann ist des Todes. Das haben wir genau wieder die Pistole. Dreimal auf sich. Dann sagt Nathan: Du bist dieser Mann. Merken wir, wo wir andere verurteilen. Und David war dieser Mann, der, wo er selbst sich das, ist interessant, wie spannend das ist, wie David sich selbst das Urteil spricht. Wir sollen den Text jetzt hier auch nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass wir Sünde übersehen sollen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir um den Sünder ringen. Jesus nimmt die Sünder an. Bist du ein Angenommener? Hat Jesus dich annehmen dürfen mit deiner Sünde? Oder meinst du, du bist gut genug, du brauchst es ja nicht so? Diesen Lack will der Paulus hier den Römern runterholen. Wir sollen als Jünger Jesu einander die Lasten tragen helfen. Im Wissen darum, dass wir alle begnadigte Sünder sind. Es geht darum, dass der Mensch zu Buße findet. Und wie versucht Gott, dieses Ziel zu erreichen? Durch Güte, Langmut und Geduld, sagt Paulus hier. Er lässt den Menschen einen zeitlichen Raum, damit er zu Buße findet. Und so schreibt der Petrus in seinem 2. Brief: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zu Buße finde. Zeit ist Gnade, auch für uns. Nutzen wir die Zeit, die uns Jesus gibt, um Menschen zu Jesus zu rufen, nicht um uns an ihren Schlechtigkeiten zu profilieren. Wer den Sünder verurteilt, der missachtet Gottes Gnade. Die Sünde, ja, die dürfen wir verurteilen und die Sünde ablehnen. Aber den Sünder, um den ringt Jesus, für den stirbt Jesus. Wie erdreisten wir uns, ihn zu verurteilen? Also die ersten 4 Verse wollen uns damit einladen, dass wir einen Blick dafür kriegen, den Nächsten, den neben uns, unsere Geschwister, nicht zu verurteilen, sondern zurechtzuhelfen. Das ist unser Auftrag. Zurechthelfen, nicht zurechtweisen. Zurechtweisen manchmal auch, ist klar. Aber nicht verurteilen. Kommen wir zum nächsten Teil von Vers 5 bis 11, ist so dieser zweite Teil von unseren 3 Teilen. Da geht der Paulus wieder recht deftig mit seinen Römern um und sagt: Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen. Gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun. zuerst den Juden und ebenso den Heiden. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden all denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Heiden. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Was bist du bei dem Vorbereiten? Bist du fast erschrocken? Gar kein Wort von Gnade. Der Paulus sagt hier ganz klar, Werke sind entscheidend. Und dann noch vorneweg erstmal, du mit deinem verstockten Herzen. Das sagt er nicht, wie gesagt, zu Ungläubigen. Das sagt er zu den Gläubigen in Rom. Das sagt er zu dem Römer in uns. Habe ich manchmal ein verstocktes, ein unbußfertiges Herz? Andere Übersetzungen haben statt verstockt, starrsinn. Und das trifft dann schon manchmal, das ist schon besser. Verstockt, das können wir sich so vor, aber starrsinnig, das kennen wir alle. Störrig, stur. Das ist dieses Wort hier, was dieses Verstocken bedeutet. Und unbußfertig? Wie oft höre ich das denn? Ja, der muss sich zuerst verändern, nicht ich. Unbußfertig heißt einfach, ich bin nicht bereit, mich zu verändern. Ich bin nicht bereit, umzudenken. Unfähig, meinen Sinn zu verändern. Ja, und dann kommt ein bisschen heftiger Satz. Sie häufen sich, sie sammeln sich Zorn an. Wir kennen ja alle aus den Kindheitstagen oder da, wo wir mit Kindern zu tun haben, diese Sache mit dem Weltspartag. Da haben wir doch mal diese Spardose gehabt. Andrea, hatten wir das auch gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Weltspartag, dann sind wir zur Reihweisenbank gegangen und haben es abgegeben. Ne? Und da gab es noch eine Belohnung. Da haben wir also das Jahr immer über gesammelt und am Weltspartag gab es immer noch ein kleines Geschenk von der Bank. Und anscheinend können wir auch andere Dinge sammeln, außer Geld in der Spardose. Wir können Dinge sammeln, die den Zorn Gottes auf sich ziehen. Schon eine heftige Sache hier, ne? Wie der Paulus sagt. Also nicht den, wir müssen wohl sehen, er sagt es den Frommen in Ruhe. Wir können anscheinend auch einen Schatz an Zorn ansammeln, einen Negativschatz, der dann am Gerichtstag offenbar wird. Wie sagt es hier nochmal? Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun. Das ist schon heftiger Tobak. Wir, die wir uns vorhin so gut gefühlt haben, wir sind doch ein bisschen besser wie die anderen. Wir sammeln uns Zorn an. Wir hören hier kein Wort von Gnade. Und ich denke, das ist auch dem Paulus seine Absicht, die Selbstgerechten an den Punkt zu bringen, dass sie merken, ich stehe unter dem Zorn Gottes. Ich bin letztendlich nicht besser als die anderen. Da, wo wir Vergebung, Gnade und Umkehr predigen, ohne Buße, wird es eine billige Gnade, so hat es Bonhoeffer mal gesagt. Wenn wir meinen, wir sind gut, weil wir von zu Hause gut sind, dann haben wir, ja, dann haben wir diesen Text hier für uns zurechtgelesen. Denn auch Jesus sagt ganz klar, Gott beurteilt nach den Werken. Da steht jetzt mal noch nichts von Gnade hier. Ihr sollt nicht meinen, so sagt Jesus in Matthäus 5, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Unter diesem Wissen möchte Paulus seine Geschwister in Rom zu dem Punkt führen, dass sie zusammenbrechen. Aus ihrer Arroganz, aus ihrem Stolz, aus ihrer Überheblichkeit. Sie als Zusammengebrochene bereit sind, das Evangelium von der rettenden Gnade Gottes Christus anzunehmen. Und so zeichnet Paulus hier auch den Takt des Gerichtes vor die Augen seiner Zuhörer. Er sagt, dass für Gott unser Leben mit seinen Gedanken, Worten und Werken offen vor ihm liegen. Ein Psalm, der das schön aussieht, ist der 139. Und da merken wir einen Spannungsbogen in diesem Psalm 139. Die einen werden, wenn sie diese Verse lesen, mit Erschrecken lesen, weil sie merken, boah, wenn das so ist, dann muss ich mich vor Gott verstecken. Und die anderen, das in Römer 3 dann betont wird, Wenn wir in diesen Worten die Liebe Gottes sehen, dürfen wir in seine Arme fliehen. Ich lese es trotzdem nochmal einfach für uns zur Vertiefung. Ein Psalm Davids vorzusingen, das unterlasse ich jetzt. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Hier merken wir auch den Spannungsbogen für David. Eigentlich, wenn Gott all meine Gedanken und all meine Worte und all meinen Handeln kennt, dann müsste ich mich ja vor ihm verstecken, dann müsste ich ja fliehen vor ihm. Dann bin ich einfach verloren. Kommt uns auch dieses Erschrecken manchmal? Wie hat es mir jemand gesagt? Gehe zu keinem Seelsorger, der noch nie selbst über seine eigene Sünde verzweifelt geweint hat. Haben wir tiefes Erschrecken über unser Leben? Haben wir das? Dass ich merke, ich bin da und da so grottenschlecht, Gott muss mich verdammen. Und wer sich ehrlich im Lichte des heiligen Gottes betrachtet, der muss dann wie Petrus rufen, wir wissen ja diese Geschichte, wo Petrus im Boot ist und diesen tollen Fischzug macht und dann erkennt, dass Jesus der Messias ist, dann sagt er, Jesus, nimm mich in deine Arme, ich gehöre zu dir. Nein, Herr, gehe weg, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir das für uns erkennen, dann merken wir, dann ist da gar kein Platz mehr, andere zu verurteilen. Alle eigenen guten Werke reichen dann doch nicht mehr. Es ist gut, wenn wir diese Erkenntnis der Sünde für uns haben. Und dass wir uns von diesen Gedanken verabschieden, die Sünde der Atheisten oder der Religiösen wird ohne Nachsicht gestraft werden. Aber unsere Sünden, die Sünden der Christen, der Kinder Gottes, die sind ja nicht so schlimm. Sie werden von Gott sicherlich freundlich übersehen. Dazu ist ja seine Gnade da. Das ist fragwürdig, wer so denkt. Nicht nur fragwürdig, es ist falsch. Die Sünde der Atheisten, der anderen, wiegt schwerer. Wiegt nicht so schwer wie unsere, die wir sogar alles wissen. So sagt es ja Paulus hier auch. Und wie geht es aber manchmal in der Praxis für uns? Da wird ein Christ durchaus als clever bezeichnet, der es versteht, alles gut zu machen und egomäßig all die Lagen auszulösen. Oh, das hast du toll hingekriegt, was? Und dann bin ich noch dran vorbei. Oder macht einen Daumen hoch und so. Oder da schmuggelt ein Gläubiger für Freizeiten ins Ausland Waren am Zoll vorbei, um die Freizeit möglichst preiswert zu halten. Das sind so Dinge, wo ich dann sage, Freunde, horcht mal. Wenn ein Christ als schlauer Fuchs bezeichnet wird, dann begeben wir uns in Gefahr, der Welt zu dienen, aber nicht mehr Jesus. Was wir da manchmal in unseren Herzen träumen, ist ein Wahn, dass wir besser wären und merken unsere Tricksereien nicht. Die Sünde von uns Gläubigen wiegt eher schwerer als die Sünden der anderen, weil wir Gottes Wort kennen. So dürfen wir zusammengefasst diesen zweiten Abschnitt mit dem Gedanken zusammenfassen, dass es keinen Unterschied gibt beim Sündigen, ob du nun Jude, Heide, religiöser Mensch oder Gemeindemitglied und Kind Gottes bist. Das Sündigen wiegt gleich schwer vor Gott. Kommen wir zu unserem dritten Abschnitt und den letzten: Gesetz und Werke. Wer kann vor diesem Richter bestehen? Da heißt es in Vers 12 bis 16, alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, auch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihren Herzen geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie mein Evangelium bezeugt. Es geht also hier in diesem letzten Abschnitt um verloren gehen, verurteilt werden. Egal, ob du es aus Unwissenheit getan hast oder weil du Gottes Ordnung kennst und trotzdem falsch handelst. Das alleinige Wissen um das Wort Gottes hilft uns da nichts. Nur die Täter des Gesetzes werden gerecht. Und das hat er auch vorhin schon gesagt und jetzt hier in unserem dritten Abschnitt auch nochmal, dass wenn ich das Gesetz erfülle, dann werde ich gerecht. So. Aber wer hat es? Und da merken wir auf einmal, es gibt keinen einzigen Menschen, das bezeugt die Schrift bis ins Späte, keinen einzigen Menschen, der gerecht ist, weil keiner das Gesetz, die Ordnungen Gottes hier gehalten hat. Nur eine Person hat es geschafft. Jesus Christus ist ohne Sünde durch diese Welt gegangen. Und weil kein Mensch gerecht ist vor Gott und unser Tun an dem Tag des Gerichtes offenbar wird, werden wir alle keine Entschuldigung vorbringen können. So heißt es auch in Römer 1 schon, dass sie keine Entschuldigung haben. Wir sind alle vor Gottes Thron schuldig. Punkt. Egal, ob es der ist, der große und grobe Sünden tut, oder einer, der vielleicht in unseren Augen ein bisschen sozial nettere Sünden getan hat, nicht so schwerwiegende. Vor Gott sind alle Sünder erstmal gleich. Wenn wir das lesen, merken wir alle Selbstgerechtigkeit der Juden, der Heiden, der Christen zerbricht. Es muss uns alle klar sein, Sünde bringt Verderben. Egal wie fromm oder unfromm der Mensch ist, der diese Sünde tut. Das heißt jetzt nicht, dass keine gute Werke tun kann. Die können wir tun, aber sie reichen nicht. Egal, ob aus der frommen oder aus der säkularen Welt. Es gibt vieles Gutes, das wir tun können. Aber damit können wir uns nie den Himmel verdienen. Und wenn uns das alles bewusst ist, dass ich auch nur den Himmel geschenkt bekomme, dass ich mir nicht verdienen und erarbeiten kann, dann weiß ich auch, dass der, auf den ich so gerne rumhacke, auf den ich mir den Finger zeige, weil der so bescheuert ist, dass der auf derselben Stufe steht wie ich. Und wenn ich auf ihn zeige, mich mit meine. Und um das ein bisschen zu vertiefen und veranschaulichen, nimmt Paulus noch ein Bild. Wir kennen alle mit Esser, was ist ein kleiner Pickel im Gesicht? Hier geht es um was anderes, um Mitwisser. Und wie sagt Paulus hier? Es geht um das Gewissen, das dabei zeugt. Auch die Heiden, die Gottes Ordnung nicht kennen, erzeigen, dass sie davon etwas wissen würden, dieser Ordnung Gottes, indem nämlich ihr Gewissen sie anklagt. Und im Griechischen ist das Wort Gewissen mit Wisser übersetzt, wenn wir es genau übersetzen wollten. Wir tragen ein jeder in uns einen verborgenen Mitwisser. Ein Mitwisser unseres Lebens, unserer Gedanken, unserer Worte, unserer tiefsten Sehnsüchte und Wünsche. Und dieser Mitwisser in uns, der bleibt ein unbestechlicher Zeuge, auch wenn wir ihn manchmal totschweigen. Das Gewissen sollten wir nicht ungestraft zur Ruhe bringen. Denn wir kennen ja alle diese Gespräche und diese Gedanken, die bei uns manchmal abgehen, wenn sich Gedanken so gegenseitig anklagen und wir sie verteidigen. Ja, wenn wir das so hören, können wir wieder erschrecken, das Urteil Gottes. Wie kann ich dem entrinnen, wenn er unsere innersten Gedanken kennt, die so eng verschlungen sind mit Gut und Böse? Der Tag des Gerichtes wird es ans Licht bringen, sagt er hier. Wer sich hier auf seine eigenen Guttaten verlässt, der hat keine Heilsgewissheit, denn er muss immer gucken, reicht es mir? Und an diesem Punkt will Paulus auch seine Römer bringen. An diesem Punkt, dass sie an sich selbst verzweifeln werden. Ja, im Grunde genommen, wenn es nach dem Gesetz geht, nach den Ordnungen, nach den Werken, die ich tue, auch wenn es keine gravierend schweren sind, Mord, Totschlag oder sonst was, habe ich trotzdem bei Gott keinen Blumentopf zu gewinnen. Ich komme nicht ins Reich Gottes. Ich verzweifle. Und da wird Paulus sie hinbringen. Verzweifle an dir selbst, damit du deine Hoffnung ganz allein auf Jesus Christus setzt. Auf das, was er an Golgatha getan hat. Keine billige Gnade, sie hat Christus das Leben gekostet. Und so können wir diesen dritten Abschnitt zusammenfassen, dass wir alle ohne Ausnahme, ob ich Terrorist bin oder Familienmama, schuldig sind vor Gott. Noch ein paar abschließende Gedanken. Sind wir als Christen wirklich wesentlich anders als die Juden zur Zeit des Paulus? So sagt es Werner de Boer in seinem Kommentar. Treffen wir alle Anklagen, von denen wir jetzt gehört haben, nicht auch auf uns zu? Ist es nicht immer wieder auch die Not in unseren Kirchen, in unseren Gemeinschaften, Werken und Kreisen, dass dieser Widerspruch zwischen Wort und Tat, zwischen Reden und Leben uns durchzieht? Wo verlassen wir uns auf Äußerlichkeiten, auf Täuschung der anderen? Wenig später ruft er hier zur Beschneidung des Herzens auf durch den Geist. Das darf dann der Mann, der hinter mir predigt, als alles. Dass wir durch diese Beschneidung des Herzens und nicht durch Gesetzeshandlungen zum Glauben kommen. Es geht nicht darum, alles beurteilen zu meinen. Nicht, dass wir jetzt das falsch verstehen. Wir sollen Unordentliche auch weiter zurechtweisen und ermahnen. Aber was ist mein Antrieb dabei? Ich muss meine Motivation prüfen. Leide ich mit unter der Last und Schuld der Geschwister? Oder erhebe ich mich über sie, weil ich mir besser vorkomme? Demütige ich mich vor Jesus, weil ich weiß, das könnte auch mir passieren? Ist es die Liebe zu den Geschwistern? Oder was treibt mich sonst an? Bitte prüfen wir uns selbst. Wir neigen alle zu Stolz, Arroganz und Überheblichkeit. Das steckt in uns drin. Wir haben unser Wesen. Deshalb, bevor ich mit Geschwistern rede, bitte nicht über sie, sondern mit ihnen. Gehe vorher doch mit Jesus ins Gespräch, vor Jesus auf die Knie. Eine persönliche Lebensübergabe an Jesus, dass ich allein verlassen auf sein Erlösungswerk, auf Golgatha, ohne einen Eigenanteil, das ist der springende Punkt. Wir bringen manchmal Eigenanteile mit. Ich bin da auch nicht ganz so schlecht. Ich habe ja noch, nein, du bist so schlecht, Eigenanteil bringt nichts. Der ganze Stolz muss dahin, der Lack muss ab. Das macht Paulus hier im Römerbrief uns allen deutlich. Für die Römer und für uns zum Maßstab. Noch ein kleiner Hausaufgabe für uns. Weil der Anfang uns erinnert, dass wir uns gerne entschuldigen und den anderen, der ist es. Es gibt ein Sprichwort oder so eine Redewendung. Das, was dich nervt am anderen, hast du selbst. Als Hausaufgabe, stell dir doch mal eine Liste auf von Dingen und Eigenschaften, die dich bei anderen Personen nerven. Und wenn du diese Liste hast, die kann durchaus lang werden. Dann geh damit mal in die Stille vor Jesus auf die Knie und frag ihn, Herr Jesus, wo finde ich mich da? Ändere du mich, hilf du mir, die eigenen Fehler zu finden. Lassen wir es zu, dass Jesus seine Finger in unsere Wunden legen darf, damit sie heil werden. So wünsche ich uns allen ein gesegnetes Nachdenken und eine gute Woche. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir sind schnell dabei, uns zu erheben. Es liegt in unserer Natur. Wir sind nicht demütig, wir sind manchmal sehr großkotzig, vergib uns, Herr. Und schenk, dass wir aus Liebe mit den anderen umgehen. Nicht um uns erhaben zu fühlen, sondern weil ich den anderen liebe und ihn auch in der Ewigkeit bei dir sehen möchte. Schenk, dass wir um den anderen ringen, dass er den Weg zu dir findet. Und gib, dass wir dabei die Hilfen der Freude sind und nicht Hindernisse. Amen.